Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Versuchen die Leute einfach wirklich komplett in ihrem Alltag abzuholen, wirklich so alltagsnahe Situationen zu finden, mit denen wirklich jeder, jede was anfangen kann. Also was wirklich die allermeisten kennen und sich vielleicht im Alltag auch fragen. Also ne, nämlich zum Beispiel, was ist gesünder, Butter oder Margarine? Und dann kann man anfangen mit, ja, in Butter sind die gesättigten Fettsäuren, die sind ungesünder als die ungesättigten Fettsäuren, die in der Margarine stecken. Dafür enthält Butter aber vielleicht eher wertvolle Vitamine. In der Margarine können die Transfette sein. Also man kann das in so ganz viele kleine Bausteine zerlegen. Und am Ende ist es aber vielleicht viel einfacher zu sagen, klar, es gibt vielleicht wieder die ethischen Gründe dafür, eher pflanzliche Fette zu benutzen, also die Margarine zu benutzen, klimaverträglicher, tierfreundlicher und so weiter. Aber wenn es rein um die Gesundheit geht und man nicht nur Butterbrote isst den ganzen Tag, dann ist diese Menge an Streichfett, die man verwendet auf dem Brot, macht den Kohl nicht wahnsinnig fett. Also dann kann man im Prinzip wirklich sagen, nimm einfach das, was dir besser schmeckt. Sieh zu, dass du nicht zu viel davon verwendest. Aber in diesen Mengen ist es im Prinzip im Alltag wirklich fast egal.
Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Unsere heutige Folge wird präsentiert von Medtronic. Mach mit bei der Blue Balloon Challenge. Für jeden Beitrag in den sozialen Medien spendet Medtronic Diabetes 5 Euro an Life for a Child, um Kinder in unterentwickelten Ländern mit lebensrettenden Mitteln zu versorgen. Teile einfach ein Video oder Foto von dir, wie du einen blauen Ballon in der Luft hältst, oder nutze den Medtronic Instagram-Filter, falls du keinen Ballon zur Hand hast. Nutze dafür den Hashtag Blue Balloon Challenge und zeige bei einer Alltagssituation mit einem blauen Ballon Solidarität für Menschen mit Diabetes. Gemeinsam machen wir das Unsichtbare sichtbar. Wir danken also Medtronic für die Präsentation der heutigen Folge.
Ja, liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr alle wieder da seid bei Hallo, dem Prisma Promi-Podcast. Und ich habe heute einen ganz, ganz lieben Gast bei mir, nämlich die liebe Julia Fischer. Liebe Julia, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
Wir haben nämlich heute eine Sonderfolge. Heute dreht sich nämlich alles rund um das Thema Gesundheit. Und da brauche ich natürlich nicht nur eine prominente Persönlichkeit, wir sind ja ein Promi-Podcast, sondern natürlich auch noch eine Person, die mir ganz, ganz viel zum Thema Gesundheit erzählen kann. Und Julia ist nämlich Dr. Julia Fischer, bekannt aus der Fernsehsendung beim SWR, Doc Fischer.
Genau, ja.
Also, herzlich willkommen bei uns, liebe Julia. Ich bin schon ganz gespannt, wenn wir nachher über so Dinge reden wie, naja, wir sind jetzt Anfang November, wir sind mittendrin in der kalten Jahreszeit. Das ist ja auch so die typische Erkältungszeit. Darüber werden wir gleich sprechen. Wir werden über Corona sprechen müssen, denn das gehört ja irgendwie mittlerweile zum Leben dazu, oder?
Leider ist das wohl so, dass das uns weiterhin wohl begleiten wird. Glücklicherweise nicht mehr so schlimm wie zu Beginn, aber so ganz wegdenken kann man es sich dann doch nicht.
Werden wir ein, zwei Worte gleich drüber verlieren. Und was mich total interessiert, liebe Julia, ich bin so ein Freund davon, Dinge positiv selbst in den Griff zu nehmen oder anzugehen. Gesunde Ernährung, also darüber würde ich ganz, ganz viel mit dir und ausführlich mit dir sprechen wollen, weil ich glaube, dass wir mit einer gesunden Ernährung, mit einer guten Ernährung ganz, ganz viel Gutes zur Stärkung unseres Immunsystems tun können.
Absolut richtig. Eine gesunde Ernährung ist für so ziemlich alles, was Gesundheit betrifft, wirklich so die Basis, würde ich sagen. Also gesunde Ernährung ist einfach zur Infektabwehr, zur Vorbeugung von Erkrankungen, um fit zu bleiben, um Altern vorzubeugen und so weiter oder gesund zu altern, ist gesunde Ernährung natürlich einfach mega wichtig. Also das ist definitiv ein Thema.
Also dann werden wir das gleich in den Mittelpunkt stellen. Wir sind ja eigentlich schon mittendrin im Gespräch und eigentlich stellen sich beim Prisma Pommy Podcast meine Gäste selbst vor. Jetzt haben wir schon angefangen zu sprechen, aber als was siehst du dich denn eher, Julia? Bist du die Medizinerin oder bist du auf der anderen Seite die Journalistin oder beides?
Ja, beides. Also ich sage meistens, es ist immer so ein bisschen die Frage, In welchem Setting stelle ich mich vor? Aber meistens, wenn mich einfach nur jemand fragt, was machst du denn beruflich, dann sage ich, ich bin Medizinjournalistin. Manchmal sage ich auch, ich bin Medizinjournalistin und Moderatorin, je nachdem. Aber im Prinzip, genau, also eigentlich fasst es, glaube ich, die Medizinjournalistin ganz gut zusammen, weil als die sehe ich mich auch, wenn ich vor der Kamera stehe und entweder die Sendung Doc Fischer moderiere oder aber ich bin ja auch das Gesicht des ARD-YouTube-Kanals ARD Gesund. Da erkläre ich Gesundheit in so 8-minütigen Videos. Und das ist natürlich auch eine Mischung aus Moderation, aber eben auch der Medizinjournalistin, weil ich natürlich dann irgendwie auch selber recherchiere und mit an den Texten schreibe und so weiter. Und als Medizinjournalistin habe ich auch ein Buch geschrieben. Das heißt, da fällt dann irgendwie die Autorin auch mit drunter.
Okay.
Genau. Also das heißt, genau, außerdem mache ich das ja auch noch auf Instagram, dass ich Gesundheit erkläre, auf meinem eigenen Kanal, Dr. Julia Fischer. Und auch da hat es immer eine journalistische Komponente, weil es mir wichtig ist, dass ich die Quellen mit verlinke, dass das alles Hand und Fuß hat, dass das evidenzbasiert ist, was ich da erzähle und so weiter. Deswegen, genau. Wenn ich länger rede, wie jetzt, dann fallen mir all diese Dinge ein, wie Autorin, Moderatorin, Host, Influencerin, vielleicht sogar Medizininfluencerin.
Okay. Drin.
Aber so, wenn ich das alles bündeln müsste unter einem Begriff, dann ist es eigentlich die Medizinjournalistin.
Perfekt. Jetzt sind wir schon ein bisschen in der privaten Ecke und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir noch ein ganz, ganz kleines bisschen mehr über dich kennenlernen. Hast du Lust auf so eine kurze Entweder-Oder-Fragerunde?
Na klar.
Okay, also dann Schulmedizin oder doch lieber das inzwischen selbst dazu Erlernte, dazugewonnene?
Wie meinst du das selbst dazugewonnene?
Naja, also deine ganzen Erfahrungen, die du jetzt auch in den vielen Jahren noch so dazugewonnen hast. Also, oder bist du eher so diejenige, die sagt, nein, nee, ich habe das einmal gelernt, das ist die Schulmedizin und so wird das gemacht?
Also ich bin nicht so ein Freundin, nicht so eine Freundin von dem Begriff Schulmedizin. Also da ist ja auch so an der Herkunft gibt es einiges so ein bisschen zu kritisieren. Aber ich bin definitiv Anhängerin der evidenzbasierten Medizin. Das ist, glaube ich, das, was du meinst. Ne? Also, dass ich gelernt habe, dass die Aussagen, die ich treffe, die müssen irgendwie möglichst studienbasiert sein. Da muss möglichst wirklich irgendwie in der Forschung rausgefunden worden sein, dass das Hand und Fuß hat, was ich da sage. Und da bin ich definitiv nach wie vor, also ich bin hundertprozentig evidenzaffin. Ich finde auch, dass es natürlich Punkte gibt, wo Erfahrung eine ganz große Rolle spielt. Also, dass wenn zum Beispiel seit 30 Jahren die Menschen, weiß ich nicht, im Herbst, Winter Kohl essen und merken, das tut dem Immunsystem gut oder ähnliches, dann bin ich mir sicher, da ist auch, also da führt diese Erfahrung definitiv auch zu einem Wissensschatz. Das gehört für mich auf jeden Fall dazu. Viel eher als zum Beispiel, das finde ich oft gefährlich, so Einzelfallberichte. Also wenn jemand sagt, weiß ich nicht, meine Großmutter hatte es an der Niere und dann hat sie es probiert mit Pfefferminze und daraufhin ist die Niere wieder gesund geworden oder sowas, dann kann ich aus diesem einen Fall kann ich nicht machen, okay, Pfefferminze hilft gegen jede Nierenerkrankung oder so. Ne? Also da finde ich so Einzelfallberichte finde ich schwierig, aber natürlich, wenn man über Jahrzehnte einen Erfahrungsschatz sammelt, dann ist das auch von Wert. Aber kurze Antwort, definitiv eher evidenzbasiert.
Evidenzbasiert und Studien, das hört sich nach unheimlich viel Lesen an. Ja, wie stelle ich mir das vor bei dir? Also sagst du so, hey, ich eine Stunde heute Abend, jetzt die Tage sind kürzer und ich setze mich auf die Couch und lese eine Stunde auch mal?
Also ich versuche tatsächlich so Studien und so weiter, versuche ich doch eher so in die Arbeitszeit zu quetschen. Ich meine, es kommt vor, dass ich das abends machen muss, wenn irgendwie tagsüber zu viel los war oder so. Aber es gehört definitiv viel Lesen dazu. Also gerade wenn man kurze, das wird, glaube ich, oft unterschätzt, aber wenn man wie ich häufig kurze, möglichst gut verständliche Videos macht zu medizinischen Inhalten, dann muss man irre viel lesen. Also manchmal 20 Seiten lange Papers, Studien und die fasst man dann in 3 Sätzen zusammen.
Wahnsinn.
Und das ist am Ende, kommt das ganz locker flockig rüber und klingt so einfach, aber die Arbeit dahinter ist natürlich die man nicht sieht, nämlich dieses ganze Lesen, verschiedene Studien lesen und dann zusammenfassen, was man daraus wirklich machen kann.
Okay, verstehe. Also zurück zu Entweder-Oder. Frisch gepresster Saft oder mal ein kühles Blondes?
Morgens das eine, abends das andere, würde ich sagen.
In Maßen ist das andere ja auch nicht verkehrt, oder?
Absolut. Ich bin definitiv dafür, dass man sich nichts kategorisch verbietet.
Okay. Selbst kochen oder von anderen verwöhnen lassen?
Von anderen verwöhnen lassen.
Echt?
Ja, total. Okay. Also ich habe gerade so eine Phase, wo ich anfange mehr zu kochen, weil ich auch merke, ich muss einfach meinen Kindern irgendwie mehr Abwechslung bieten. Und es ist auch gar nicht so leicht, zum Beispiel gesunde Sachen in die reinzubekommen. Also da muss ich mir auch einfach überlegen, wie ich die, was ich genau koche, wie ich das irgendwie vielleicht auch Gemüse drin verstecken kann oder sowas. Das heißt, da muss ich jetzt echt kreativer werden. Aber jetzt, so, ich muss ganz ehrlich zugeben, so die letzten Jahre, mein Mann ist der große Koch und ich sage immer, du kochst gerne, ich esse gerne.
Okay. Perfekt. Und dann mit Fleisch oder ohne Fleisch?
Ohne Fleisch.
Ohne Fleisch. Okay. Das ist jetzt dein persönlicher Geschmack so? Oder sagst du, hey, ich muss darauf verzichten, weil?
Gar nicht. Also ich habe glücklicherweise überhaupt keine Schwierigkeiten, auf Fleisch zu verzichten. Ich glaube, ich bräuchte das im Prinzip gar nicht. Oder ich brauche es einfach gar nicht. Und es kommt dazu, also es sind vor allem primär sind es ethische Gründe tatsächlich, dass ich einfach finde, irgendwie wir brauchen nicht viel Fleisch, wir können so viele andere Dinge essen, die uns mit den gleichen Nährstoffen versorgen, ohne dass Tiere dafür leiden müssen und das Klima auch nicht leiden muss. Und total. Dazu zieht natürlich dann am Ende auch, dass es ja, also es gibt so diesen Richtwert von 300 Gramm Fleisch pro Woche, den die WHO so als Obergrenze definiert, damit Fleisch nicht auch gesundheitsschädlich wirkt und dementsprechend, also es ist einfach relativ evidenzbasiert mittlerweile, dass die pflanzenbasierte Ernährung gesünder ist als eine fleischbasierte. Also wir brauchen nicht viel Fleisch für Gesundheit.
Darüber sprechen wir gleich nochmal ein bisschen tiefgehender.
Sehr gerne.
Dann letzte Entweder-Oder-Frage. Margarine oder Butter aufs Brot?
Ha, oder sehr schwer. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich glaube Margarine, aber finde ich schwer.
Ich frage das deshalb, liebe Julia, weil ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast, habe ich natürlich mal ein bisschen reingehört in eure ARD-Gesundreihe und habe mir das ein oder andere Video angeschaut. Und da gab es vor ein paar Wochen ein sehr, sehr gutes Video mit dem ganz klassischen Namen Abendbrot.
Ja.
Und da hast du einfach mal erklärt, was sich so dahinter verbirgt und wie wir typisch deutsch, will ich mal so fast sagen, uns so das Abendbrot vorstellen. Da ist so die Platte mit der Wurst und das Brot und dann die Butter noch dazu und vielleicht noch ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Bier oder sowas. Und hast das einfach mal medizinisch erklärt, was daran vielleicht nicht ganz so gut ist und wie man es besser machen könnte. Und fand ich super spannend. Also ist das so ein bisschen so der USP von ARD Gesund, dass ihr so etwas verständlich versucht, kurz und knapp zu erklären.
Genau, im Prinzip total. Also wir versuchen, die Leute einfach wirklich komplett in ihrem Alltag abzuholen, wirklich so alltagsnahe Situationen zu finden, mit denen wirklich jede was anfangen kann. Also was wirklich die allermeisten kennen und sich vielleicht im Alltag auch fragen. Also ne, nämlich zum Beispiel, was ist gesünder, Butter oder Margarine? Und dann kann man anfangen mit, ja, in Butter sind die gesättigten Fettsäuren, die sind ungesünder als die ungesättigten Fettsäuren, die in der Margarine stecken. Dafür enthält Butter aber vielleicht eher wertvolle Vitamine. In der Margarine können die Transfette sein. Also man kann das in so ganz viele kleine Bausteine zerlegen. Und am Ende ist es aber vielleicht viel einfacher zu sagen, klar, es gibt vielleicht wieder die ethischen Gründe dafür, eher pflanzliche Fette zu benutzen, also die Margarine zu benutzen, klimaverträglicher, tierfreundlicher und so weiter. Aber wenn es rein um die Gesundheit geht und man nicht nur Butterbrote isst den ganzen Tag, dann ist diese Menge an Streichfett, die man verwendet auf dem Brot, macht den Kohl nicht wahnsinnig fett. Also dann kann man im Prinzip wirklich sagen, nimm einfach das, was dir besser schmeckt. Sieh zu, dass du nicht zu viel davon verwendest. Aber in diesen Mengen ist es im Prinzip im Alltag wirklich fast egal.
Okay, verstehe. Gut. Wir haben Anfang, Mitte November, die Tage sind kürzer, draußen wird es langsam auch ein bisschen kälter. Also wir sind so typisch drin, so in dieser Herbstzeit und irgendwie, so sind wir, glaube ich, alle groß geworden, ist das so oder ist das vielleicht ein Klischee, dass man sagt, Herbstzeit, kalte Jahreszeit, gleich Erkältungszeit. Weshalb sagt man das so oder ist das tatsächlich so?
Das ist leider ist das einfach Fakt, dass mit dem Herbst sich die Erkältungsviren vermehrt ausbreiten. Die mögen einfach kaltes, feuchtes Wetter, die mögen kühlere Temperaturen. Dann können sie länger überleben. Und wir färchen uns eng zusammen in engen Räumen. Also wir sitzen mehr zu Hause, wir haben im Büro vielleicht das Fenster zu, wir fahren viel mehr U-Bahn als mit dem Fahrrad oder so. Das heißt, wir bewegen uns auf engerem Raum mit mehr Menschen zusammen, stecken uns deswegen leichter an, es kursieren mehr Erreger. Und deswegen ist das einfach so, dass mit dem Herbst geht's los mit den Erkältungen.
Wenn ich jetzt eine so offene Frage stelle, wie zum Beispiel, wie kann ich mich schützen? Ich glaube, dann könntest du eine Stunde referieren.
Ja.
Deshalb versuchen wir das mal so ein bisschen Punkt für Punkt abzuarbeiten. Fangen wir mal an mit der klassischen Grippeschutzimpfung zum Beispiel. Das ist ja so momentan so auch die Zeit und man hört ja viel und sagt, hey, das ist eigentlich eher so für ältere Menschen geeignet oder aber für Menschen, die viel mit anderen Menschen in Kontakt stehen, auf einer Messe oder du sprachst gerade eine Bahn an. Wie ist dein Standpunkt zum Thema Grippeschutzimpfung?
Genau, da ist es so, dass die Ständige Impfkommission relativ klar empfiehlt, wie du gesagt hast, es sind eher so die älteren Personen ab 60. Es sind aber auch Personen allen Alters, also ab 6 Monate, also auch Kinder und Jugendliche, die vorerkrankt sind, die sollten sich impfen lassen. Und wie du gesagt hast, die Menschen, die viel mit anderen in Kontakt treten und vor allem die am ehesten mit kranken Leuten zu tun haben auch. Also sprich Menschen, die in Pflegeheimen leben auf engem Raum, Menschen, die im Pflegebereich oder im medizinischen Bereich arbeiten, also in Pflegeheimen und im Krankenhaus, also Ärztinnen, Pflegepersonal und so weiter, die sollten sich impfen lassen. Und wenn du Angehörige hast zum Beispiel, bei denen, wo jemand sehr, sehr krank ist, ein schwaches Immunsystem hat, dann kannst du dich, um den zu schützen, eben auch impfen lassen. Und die Grippeimpfung ist empfohlen allen Schwangeren. Also alle die, die jetzt schwanger sind, sollten sich ab dem 2. Trimenon impfen lassen, einfach um sich und das Kind zu schützen.
Okay, gut. Sehr guter Hinweis. Und dann wird ja sehr, sehr oft momentan von dieser sogenannten Vierfachimpfung quasi gesprochen. Kannst du das mal bitte erklären?
Klar. Also es wird immer, die WHO und andere WissenschaftlerInnen machen immer so eine Berechnung, so eine Schätzung, welche Grippe-Varianten am ehesten, welche Virenvarianten sich hier in unserem Herbst-Winter verteilen werden, welche vorherrschen werden und dann daraufhin werden Impfstoffe entwickelt. Also wenn man weiß, es sind diese 4 Varianten, die kursieren werden, höchstwahrscheinlich im Winter. Man guckt zum Beispiel auch auf die Südhalbkugel und guckt, was war da unterwegs und kommt dann vielleicht auch zu uns oder so. Also man stellt verschiedene Berechnungen an, um relativ sicher zu sein, welche Varianten es sein werden, die uns anstecken wollen, sage ich jetzt mal. Und gegen genau diese 4 Varianten wird dann ein Impfstoff entwickelt. Es gab eine ganze Zeit lang auch mal so einen Dreifachimpfstoff, aber mittlerweile ist eigentlich immer dieser Vierfachimpfstoff empfohlen, weil der einfach am meisten Varianten abdeckt und damit den besten Schutz liefert.
Okay, muss ich da meinen Arzt fragen? Also ich habe mich vor 2 Wochen Grippeschutz impfen lassen. Einfacher kleiner Pieks, linker Oberarm, das tut überhaupt nicht weh. Dann nur macht man 1-2 Tage keinen Sport und man merkt eigentlich wenig bis gar nichts davon. Mhm. Aber ich habe nicht gefragt, was er mir da gespritzt hat. Macht man das? Muss man das? Oder kann man sich darauf verlassen, dass der Hausarzt eigentlich immer dann auch den besten Impfstoff hat?
Allermeistens haben die eigentlich den da, den die Ständige Impfkommission auch empfiehlt. Klar kann man sicher gehen und mal nachfragen. Das schadet bestimmt nicht. Aber ich würde erst mal denken, dass die allermeisten haben den sicherlich da.
Und oder ganz am Anfang der Corona-Pandemie war das so, als wir noch keinen Impfstoff hatten, habe ich mich sehr, sehr oft mit einem geschätzten Kollegen von dir, mit dem Doc Esser, dem WDR-Fernseharzt, unterhalten und auch mit vielen anderen Expertinnen und Experten. Und da war noch so ein bisschen so die Aussage, naja, also wer eine Grippeschutzimpfung hat, hat auch irgendwo eine gewisse Grundimmunität oder eine gewisse, etwas stärkere Abwehrkräfte auch gegen andere Dinge. Gegen Corona war das damals so ein bisschen so die Mutmaßung ist ja mittlerweile nicht so, wie wir wissen. Aber empfiehlst du deshalb, also Grippeschutz, ganz ehrlich, Leute, macht das. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Macht das.
Also den Risikogruppen definitiv. Und ich würde aber auch allen anderen sagen, die keine Lust haben an der Grippe zu erkranken. Und eine Grippe ist wirklich heftig.
Ja, also schon,
es wird ja gerne verwechselt mit einem grippalen Infekt oder so. Aber Grippe macht ja einfach von jetzt auf gleich, nietet die dich wirklich komplett um. Und du liegst flach, hast Fieber, Gliederschmerzen. Es geht einem wirklich richtig dreckig. Und ja, wenn man nicht erkranken möchte und sicherlich eine Woche, 14 Tage flach liegen möchte, dann ist die Grippeschutzimpfung sicherlich was, worüber man sich Gedanken machen sollte. Es muss natürlich niemand machen, aber also nur weil die Ständige Impfkommission sagt, ab 60 heißt das nicht, du kannst es drunter nicht machen. Natürlich kannst du zu deinem Hausarzt gehen und eigentlich ist es auch allermeistens so, ist glaube ich noch nicht vorgekommen, dass eine Hausärztin, ein Hausarzt nicht impfen wollte. Also das kommt sicherlich nicht vor. Und das andere ist auch, dass die Krankenkassen das übernehmen, wenn du sagst, du möchtest es gerne, weil du zum Beispiel viel Kontakt hast oder wichtige berufliche Termine hast, wegen denen du nicht krank werden möchtest oder so. Also die Krankenkassen übernehmen das auch und du kannst es definitiv auch machen, selbst wenn du nicht in einer Risikogruppe bist.
Perfekt. Idealerweise würde es ja wirklich jetzt auch eine Kombi-Impfung geben, ne? Grippeschutzimpfung, Corona, das wäre schon super, oder?
Das wäre total schick. Es ist auch so, dass die Pharmafirmen daran arbeiten, also BioNTech, Moderna auf jeden Fall, die haben auch schon klinische Studien dazu gestartet. Das dauert sicherlich noch ein bisschen, bis die kommen, aber es wird daran gearbeitet. Und was ja jetzt schon geht, ist die Impfung am gleichen Tag. Also du kannst in die Apotheke gehen oder zu deiner Hausärztin, deinem Hausarzt und kannst beide Impfungen in einem Termin abholen. Dann muss man darauf achten, dass man das in zwei unterschiedliche Extremitäten macht. Also einen Arm, einmal Grippe rechts, Corona links oder so. Und man sollte darüber aufgeklärt werden, dass es zu ein bisschen vermehrten Impfreaktionen kommen kann. Also es kann sein, dass die Einstichstelle dann mal röter wird oder stärker anschwillt, ein bisschen wehtut, dass man vielleicht mehr schlapper ist als nach nur einer Impfung oder Kopfschmerzen bekommt oder so. Aber ansonsten ist, so was Sicherheit und Wirksamkeit angeht, ist diese Kombi-Impfung zum gleichen Termin zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Okay, dann Stichwort Corona-Schutzimpfung oder Corona-Impfung. Das ist ja so ein bisschen eingeschlafen. Also irgendwie gewöhnen wir Menschen uns ja relativ schnell wieder an irgendwelche Zustände. Und ja, so Corona ist ja irgendwie so für uns so auf einmal wieder ganz weit weg. Eben habe ich so eingangs gesagt, naja, das gehört jetzt einfach dazu. Aber trotzdem, wer muss aufpassen und wem empfiehlst du eine Impfung?
Also es ist ja nach wie vor so, dass die STIKO eigentlich allen Erwachsenen so eine Basisimmunität empfiehlt. Und die setzt sich zusammen aus entweder zwei Impfungen und einer Boosterimpfung oder aber zwei Impfungen und mindestens einer Infektion. Dann ist man gut geschützt. Aber diese zwei Impfungen, die empfiehlt die STIKO definitiv weiterhin. Und alles darüber hinaus, also was man danach noch braucht, jetzt eine erneute Auffrischung, das ist im Prinzip die gleiche Gruppe, die auch die Grippeimpfung braucht. Also Ältere ab 60 und Vorerkrankte und eben medizinisches Personal, Pflegepersonal, Menschen, die in Pflegeheimen wohnen und Angehörige von erkrankten Personen.
Okay.
Bei Schwangeren ist es tatsächlich nicht empfohlen. Also auch da kann man mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen drüber sprechen, ob man das gerne machen möchte. Und man darf das sicherlich, wenn man das möchte, aber streng empfohlen ist es von der STIKO jetzt nicht.
Okay, danke für die Einschätzung. Jetzt haben wir über Impfungen gesprochen, also über Dinge, die wir, um unsere Gesundheit, zu verbessern, um gewissen Dingen vorzubeugen, von außen unserem Körper zuführen. Ganz in diese Ecke passt ja auch das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Also so oft höre ich ja so, dass man sagt, naja, nimm jetzt mehr Vitamin C oder wirf dir mal das ein. Ja, dann kommst du da besser durch den Herbst, durch die Erkältungszeit. Mhm. Wie stehst du dazu? Brauchen wir das?
Im Prinzip so gut wie nicht. Also eigentlich nein. Eigentlich kannst du mit einer gesunden, abwechslungsreichen Ernährung deinem Immunsystem wirklich alles geben, was es braucht. Und vor allem, also viele denken ja immer, viel hilft viel, aber das stimmt einfach nicht. Also ein Mangel ist ein Problem und es gibt viele immunspezifische Nährstoffe. Wenn die fehlen, dann hat dein Immunsystem ein Problem und dann wirst du eher krank. Aber wenn du gut versorgt bist, dann hilft ein Mehr nicht. Ne? Also das ist ja oft so, dass du dann die Riesendosis Vitamin C empfohlen bekommst oder so. Und dafür gibt es nicht so richtig die Evidenz. Also wenn man was machen möchte, dann gibt es am ehesten Hinweise darauf, dass Vitamin C und Zink helfen. Mhm. Vitamin C, da ist die Datenlage sehr wackelig, aber so richtig ausgeschlossen ist ein präventiver Effekt nicht. Das heißt also, wenn du Vitamin C einnimmst, kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen seltener an Erkältungskrankheiten erkrankst zum Beispiel. Und bei Zink ist relativ eindeutig gezeigt, dass wenn du es mit Symptombeginn eines Infektes anfängst einzunehmen, dann kann das die Erkältungsdauer tatsächlich reduzieren. Also dann kann es sein, dass du, dass die Symptome schneller abklingen und du vielleicht einen Tag kürzer krank bist oder so.
Gut,
und das ist ja
gut.
Irgendwie, genau, why not?
Ne? Auf jeden Fall, ob drei oder vier Tage oder vielleicht nur zwei oder drei Tage.
Ja,
okay,
genau.
Also da hilft dann Zink tatsächlich gut. Mhm. Und Vitamin C, ganz viele haben halt ja diese Pulverchen zu Hause oder diese auflösbaren Tabletten, diese löslichen Tabletten. Da besteht ja auch schnell die Gefahr, dass ich ja auch eine, ich will es mal so sagen, leidenhaft Überdosis einnehme. Aber gibt es das überhaupt oder reguliert der Körper das dann von selbst?
Also bei Vitamin C ist es glücklicherweise, ist eine Überdosierung quasi nicht gefährlich. Also das Gute ist, dass man es einfach wieder auspinkelt tatsächlich. Das heißt, also ich meine, gerade Vitamin C ist einfach in so vielen Nahrungsmitteln, die wir essen, das ist in Obst, in Gemüse, in Vollkornprodukten, einfach wirklich in ganz, ganz viel enthalten. sodass man das eigentlich wirklich am ehesten nicht braucht. Aber wenn man das möchte, kann man das natürlich machen. Und wenn man da mehr einnimmt, als man braucht, dann landet es am Ende des Tages einfach in der Toilette. Das ist also zum Glück nicht wirklich schlimm. Aber es gibt natürlich viele andere Nahrungsergänzungsmittel, bei denen eine Überdosierung durchaus negative Effekte hat. Also da sollte man schon generell gucken, dass man nicht über diesen Tagesbedarf kommt, der dann meistens auch auf den Packungen steht.
Okay, eben hast du gesagt, wer sich ausgewogen ernährt und mit gesunder Ernährung schaffen wir schon sehr, sehr viel Gutes, schaffen eine sehr gute Grundlage und kommen in der Regel eigentlich ohne Zusatzleistungen, ohne Zusatzpräparate sehr, sehr gut auch durchs Leben. Du hast eben selbst auch gesagt, dass du dich am liebsten oder ausschließlich vegetarisch ernährst. Wer kommt denn jetzt nun besser durch die kalte Jahreszeit? Derjenige, der ab und zu auch mal ein gutes Stück Fleisch isst, oder ist der Vegetarier oder vielleicht sogar der Veganer im Vorteil?
Ob es da jetzt richtig Studien gibt, die das gut vergleichen, kann ich gar nicht genau sagen. Aber das ist ja auch bei Ernährungsstudien, das ist leider immer wahnsinnig schwer zu sagen. Also wenn man sich anschaut, Vegetarier zum Beispiel, die darauf achten, die kein Fleisch essen wollen, die achten dann, und Veganer noch viel mehr, achten sehr krass darauf, wo sie all die Nährstoffe herbekommen, die sie sonst vielleicht, die sonst in Fleisch oder in tierischen Produkten stecken würden. Also die setzen sich sehr genau mit ihrer Ernährung auseinander und die sind dann häufig auch die, die vielleicht mehr Sport treiben. Also wenn du dich sowieso schon um gesunde Ernährung kümmerst und einen gesunden Lebenswandel, dann machst du wahrscheinlich auch mehr Sport, achtest vielleicht mehr auf dein Gewicht und so weiter, machst also lauter Dinge, die auch gut sind, um dein Immunsystem zu stärken und Infekte abzuwehren. Das heißt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Effekte, die vielleicht darauf wirken, dass du weniger krank wirst als jemand, der zum Beispiel jeden Tag Burger isst und dafür aber viel mehr auf dem Sofa sitzt und vielleicht keinen Sport treibt oder so. Deswegen ist es ganz schwer, das da wirklich das auseinanderzuhalten. Aber relativ klar ist einfach, also gerade Fleisch lässt sich gut ersetzen durch andere Nahrungsmittel. Und bei VeganerInnen, da muss man schon aufpassen, dass man bestimmte Nährstoffe sich gesondert zuführt. Aber all das ist total gut möglich.
Okay. Ärzte oder Ärztinnen und Journalistinnen, besteht aus meiner Sicht ja so ganz oft so die Gefahr, naja, sie wissen eigentlich, wie es am besten geht, aber wie machen sie es selbst? Und dazu, liebe Julia, habe ich eine Sprachnachricht bekommen von jemandem, den du bestimmt auch kennst, und die Nachricht spiele ich dir einfach mal vor.
Okay.
Na, also man sollte die Nachricht schon von Anfang abspielen, nämlich so.
Ich höre noch nichts.
Es ist oft so, dass wir Ärzte ihnen Patienten guten Ratschlag in Hinsicht mit Ernährung und Blut geben, diese aber selber kaum umsetzen. Jetzt zumindest eigentlich. Wie hält sich denn noch
vieles? Ich habe das nicht verstanden, leider.
Na, du hast das nicht verstanden. Dann werde ich dir das einfach nochmal so sagen. Das war der liebe Doc Esser, der Halbi Esser, der WDR-Fernseharzt. Der Halbi Esser fragt dich und sagt, naja, wie hält sich denn Doc Fischer fit? Also was tust du, um fit und gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen?
Ja. Also ich kann ganz klar sagen, ich bin definitiv nicht perfekt. Also ich halte nicht alles ein, was man irgendwie machen müsste, was Ärztinnen und Ärzte sicherlich alles irgendwie predigen. So, dazu bin ich dann irgendwie auch, keine Ahnung, esse ich viel zu gerne auch mal Süßes und so weiter. Aber also insgesamt ernähre ich mich schon gesund, definitiv. Also ich esse auch einfach wahnsinnig gerne Obst und Gemüse und bunte Sachen, frische Sachen. Und ich mache wahnsinnig gerne Sport. Also wenn ich mich nicht bewege, dann kriege ich wirklich schlechte Laune. Und ich habe hier in meinem Viertel eine unglaublich tolle Mädelsgruppe, mit der ich jeden Morgen, nicht jeden Morgen, aber 2-3 Mal die Woche gehen wir raus bei Wind und Wetter, ganz egal, jetzt während des Sommers war das herrlich, jetzt ist es durchaus schon losgegangen, dass es irgendwie kühler wird und regnet oder so, aber wir ziehen trotzdem durch. Wir treffen uns und machen dann eine Stunde wirklich so Cardio- und Krafttraining. Und ich liebe das. Und das ist aber definitiv natürlich auch, also einfach super gesund, ne? Und stärkt den Körper und das Immunsystem und so weiter. Also das sind so, ja, ich ernähre mich, glaube ich, relativ gut. Ich mache ziemlich viel Sport. Ich glaube, ich schlafe nicht genug. Aber daran kann man ja noch arbeiten.
Was heißt denn nicht genug schlafen? Also gibt es da so, also man hört ja so, sei ja mindestens mal 6 Stunden oder 8 Stunden wäre besser. Gibt es da sowas eigentlich, oder merkt man das von selbst, wenn man schon lang genug geschlafen
eigentlich
hat.
Eigentlich ist es so. Also eigentlich ist es sehr individuell, wie viel man schlafen muss. Es gibt keine richtige Faustformel, die wirklich auf jeden zutrifft.
Mhm.
Ich glaube, es ist schon so, dass die meisten fallen auf sowas wie 6 bis 9 Stunden. Das ist schon für die allermeisten ist das eine gute Richtlinie. Aber am Ende geht es wirklich darum, ob du dich am Tag ausgeschlafen fühlst. Und wenn du das tust, dann schläfst du offensichtlich genug. Und wenn es wenn du dich das Gefühl hast, du liegst ständig wach natürlich, ne? Also wenn du das Gefühl hast, du schläfst gut und du bist tagsüber fit, dann schläfst du wahrscheinlich ausreichend. Bei mir ist es jetzt so, dass ich 2 kleine Kinder habe, die lassen mich nicht immer. Und das merke ich auch durchaus tagsüber.
Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Okay, aber du hast ja eben noch andere Tipps mit in deiner Antwort an den Doc Esser mit eingebunden. Zum Beispiel, indem du sagst, du hast deine Mädelsgruppe. Und ich glaube, sowas ist immer ganz wichtig, wenn man eine Verabredung hat oder aber auch einen Sportpartner, eine Sportpartnerin hat, mit der man sich verabredet, weil da steckt so ein bisschen so eine Art positiver Druck dahinter, oder?
Absolut, ganz genau. Also wenn es darum geht, regelmäßig zum Sport zu gehen, dann ist das eine natürlich, dass man sich was suchen sollte, das einem einfach Spaß macht, ne? Weil das hilft schon mal enorm, den Hintern hochzukriegen und das zu machen.
Ja,
und dann ist natürlich sich verabreden, zum einen, weil du dann einen Termin hast und du denkst, ja Mist, du kannst jetzt nicht absagen, du musst dahin. Das hilft total. Und wenn es auch noch die Komponente hat, dass du die Leute gerne siehst, die du da triffst, dann ist das natürlich auch noch, also dann trägt das noch zum Spaß beim Sport bei. Und auch neben dem puren Effekt von Sport, der irgendwie das Herz-Kreislauf-System stärkt und so weiter und das Immunsystem unterstützt und so weiter, hat ja auch die soziale Komponente ist tatsächlich auch für unsere Gesundheit super wichtig. Also soziale Interaktion mit anderen, quatschen, lachen, sich gern haben, all das schüttet Glückshormone aus und so weiter. Und auch das stärkt das Immunsystem. Also auch das ist erwiesen, dass vermehrte soziale Kontakte gut sind und die Abwehrkräfte stärken.
Okay, also
insofern Sport, ganz viele positive Punkte. Ja.
Verstehe. Das bedeutet also, Sport muss jetzt nicht so extrem sein, dass man sich eben nicht mehr mit einem anderen unterhalten kann, sondern ganz im Gegenteil. Also lieber dann gemäßigt und in der Gruppe und mit anderen, mit denen man sich gut versteht und man hat dann viele positive Effekte. Kann man das so sagen?
Kann man im Prinzip so sagen. Also man muss auch sagen, dass das sehr intensiver Sport ist fürs Herz-Kreislauf-System und wenn man abnehmen möchte und so weiter, ist das schon nochmal effektiver als gemächlich. Aber man kann es ja phasenweise machen, ne? Also du kannst ja auch sagen, jetzt ballern wir irgendwie 20 Minuten und dann machen wir was ein bisschen ruhiger, wobei wir auch quatschen können oder sowas. Oder einen Tag die Woche macht ihr gemächlich, klar, den nächsten Tag dann irgendwie ein bisschen intensiver. Also das kann man ja auch einfach so ein bisschen abwechseln und dann zählt die soziale Komponente da definitiv mit rein.
Super. Ich fand eine Aussage gerade in deiner Antwort super, super spannend. Du hast nämlich gesagt, ich versuche mich bunt zu ernähren.
Ja.
Das finde ich, also heißt das also wirklich nach Farben, also auf dem Teller, dass da mal was Rotes dabei ist, was Grünes und das dann passend von mir aus, dann kann es ja halt auch mal ein Stück Fleisch sein.
Ja, also klar, bunt. Natürlich. Genau. Also unabhängig davon, dass ich das jetzt nicht mache und es viele Gründe gegen den Fleischkonsum gibt, sozusagen Fleischverzehr gibt, ist es natürlich, wenn du Fleisch essen möchtest, mach das. Ne? Also es gibt irgendwie diese Grenze, wie schon gesagt, bei 300 Gramm, wo man sagt, mehr als das in der Woche ist vielleicht auch gesundheitsschädlich. Aber ansonsten
die ethische Komponente und klar.
Nicht,
ne?
Genau, ansonsten schadet es natürlich nicht. Und dann finde ich das einfach eine ganz tolle, praktikable Regel, die auch Spaß machen kann, dass man sich überlegt, okay, wie kriege ich meinen Teller besonders bunt oder meinen Tag auch besonders bunt, weil einfach, weil man weiß, in farbigem Gemüse, Obst und so weiter, da stecken einfach ganz viele Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die sind für die Farbe zuständig und die haben unterschiedlichste Effekte, die positiv sind. Das heißt also, je mehr Abwechslung ich da reinbekomme, je mehr bunte Farben, desto besser.
Also dann eine kleine Anekdote und da bin ich ganz gespannt, was du sagst. Ein sehr guter Bekannter von mir, wenn wir mal zusammen essen gehen, beispielsweise ein Wiener Schnitzel, da gehören Pommes dazu oder Kartoffeln und dann gehört ein Beilagensalat dazu, dann liegt eine Zitrone noch drauf und zur Garnitur ist oft noch so eine kleine Petersilie da drauf gesteckt, so zum Beispiel. Der lehnt Grünes komplett ab. Das heißt, der Salat nein und selbst die grüne Petersilie auch nicht. Was sagen wir dem?
Wie mein 6-jähriger Sohn. Der lehnt auch alles drin ab. Das ist natürlich, also Gesundheit.
Das ist Quatsch, oder?
Technisch ist das natürlich total blöd. Also es gibt nichts Gesünderes als Grünes. Grünes ist das Allerbeste. So, das sollte man natürlich unbedingt, sollte man das in seine Ernährung mit reinbekommen.
Wie können wir uns denn noch gesund ernähren? Also was gehört mit auf den Tisch? Also es gibt ja auch so diese alte Faustformel, ich glaube 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag oder so. Ne? Ob das jetzt 5-mal sein muss, okay, sei mal dahingestellt. Aber regelmäßig Obst und Gemüse essen ist ja schon mal der erste
Definitiv. Schritt. Definitiv. Also genau, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt nach wie vor, diese 5 Portionen sind gut und unterteilt das auch so ein bisschen auf eher 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst. Einfach weil in Gemüse nochmal weniger Zucker ist als in Obst. Wobei ich diese Unterscheidung, da lege ich nicht so wahnsinnig viel Wert drauf, weil ich glaube, insgesamt ist das Problem unserer Bevölkerung eher, dass wir zu wenig Obst essen. Und da jetzt an der Stelle zu sagen, esst lieber kein Obst, würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Aber tendenziell, genau, 5 Portionen Obst und Gemüse mit der Gewichtung ein bisschen mehr auf Gemüse.
Und eben haben wir über Butter oder Margarine gesprochen. Da war deine Antwort, ist eigentlich egal, wenn es nicht zu viel ist. Genau. Dann gibt es ja noch viele andere Aufstriche, sage ich jetzt mal, ein Magerquark oder ein Hummus oder sowas zum Beispiel. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das lieber nicht oder sowas zum Beispiel ist auf der anderen Seite sogar sehr, sehr gut? Hast du da noch einen Tipp?
Super. Also sowas ist total gut. Gerade Magerquark oder auch so Frischkäsesorten, Körniger Frischkäse oder sowas, sowas ist super, weil da auch einfach viel Eiweiß drin steckt, oft nicht so wahnsinnig viel Fett, beziehungsweise ist das eine Fettzusammensetzung, die für uns nicht schädlich ist, die für uns gut ist. Gerade so Hummus und so weiter, wo Hülsenfrüchte drin sind, die sind auch einfach wahnsinnig gesund. Also da stecken viele Ballaststoffe drin, da ist viel Eiweiß drin, was gut für uns ist. Und da sind auch Vitamine drin. Also das heißt, das ist auch ein super guter Aufstrich.
Stichwort Hülsenfrüchte. Beim Braten, da kann ich ja auch unheimlich viel richtig und falsch machen, was ich dann vorher in die Pfanne tue. Öle zum Beispiel, ja. Hast du da ein paar Tipps für uns?
Ja, also generell sind Pflanzenöle super gesund. Also das ist wirklich was, wo man all die guten Fette, die wir brauchen, sehr gut drüber aufnehmen kann. Ich glaube, so ziemlich das gesündeste Öl ist Rapsöl und Leinöl, weil da einfach viel von diesen Omega-3-Fettsäuren drin sind, die wir brauchen. Aber auch das Olivenöl ist super gesund, Sonnenblumenöl ein bisschen weniger, aber auch da, wenn man es in Maßen macht, ist das völlig in Ordnung. Und das Sonnenblumenöl eignet sich natürlich irgendwie am besten zum Braten, also weil je nachdem, wie heiß man die Öle erhitzt, verändern die sich auch so, dass sie so ein bisschen die gesunden Effekte verlieren. Das heißt, zum Braten ist irgendwie schon das gute alte Sonnenblumenöl ganz gut. Auch Olivenöl kann man nehmen, aber das sollte man nicht zu hoch erhitzen und sowas. Aber also gerade, wenn man sich Salate macht oder so, da ein bisschen mit Ölen zu experimentieren und auch mal ein bisschen abzuwechseln, das ist eine super Möglichkeit, um all die wichtigen Fettsäuren, die wir nämlich zum Beispiel auch brauchen, um Immunzellen aufzubauen und Entzündungsstoffe, die in unserem Körper dafür sorgen, dass Entzündungen eingedämmt werden und so weiter. Also für die Zellproduktion brauchen wir diese gesunden Fettsäuren und die stecken viel in diesen Pflanzenölen oder auch in Fisch oder Nüssen, genau.
Eigentlich allseits bekannt, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Kommen wir nochmal zurück zum Abendbrot, über das wir eingangs gesprochen haben und zu dem Video, das ich da bei euch bei ARD gesund gesehen habe, bei YouTube. Da hast du unter anderem auch gesagt, dass unheimlich viele Brote auch dunkel eingefärbt sind. Ja, ne? Also, dass man da wirklich drauf achten muss. Ja, das ist schon krass, dachte ich, oder?
Total. Also es ist leider, das ist wirklich gemein, weil man sich so angewöhnt hat, okay, ja, wir wissen mittlerweile, Vollkorn ist einfach viel gesünder als jetzt das Weißbrot. Und deswegen orientiere ich mich daran, dass das Brot dunkel ist. Aber es gibt halt wirklich mittlerweile häufig viele Brote, die eingefärbt sind, dann auch noch mit Zucker zum Beispiel, also mit Malzsirup oder sowas, was das Brot dann auch eher ungesünder macht. Und deswegen ist es tatsächlich das Beste. Man guckt auf die Zutatenliste und guckt, dass Vollkorn relativ weit vorne in der Liste steht. Alles, was vorne steht, ist mehr enthalten. Und wenn Vollkorn draufsteht, dann muss auch Vollkorn drin sein. Also dieser Begriff ist geschützt. Das heißt, wenn ich weiß, wenn es da draufsteht, dann ist es da auch wirklich drin. Und je weiter vorne eine Zutat steht, desto mehr davon ist drin. Da muss man einfach wirklich gucken und vielleicht darauf achten, dass dann eben nicht sowas draufsteht wie Malzsirup oder sowas. Also dass da keine
nicht
so viel Zucker noch zugesetzt wurde.
Okay, das sagt Julia Fischer und das hat sie auch in einem Video, schaut euch das gerne mal an, bei YouTube, ARD Gesundheitskanal. Ja, ihr habt rund 300.000 Follower schon, ihr seid noch gar nicht so lange am Start, also ein sehr, sehr gutes Format, wie ich finde, also unbedingt zu empfehlen.
Vielen Dank,
Was habt ihr denn nächste Woche Mittwoch bei SWR, bei Doc Fischer in der Sendung, was habt ihr auf dem Plan stehen?
Nächste Woche Mittwoch gucken wir tatsächlich nochmal darauf, wie wir genau unser Immunsystem unterstützen können jetzt in dieser kalten Jahreszeit. Also da haben wir ja schon einiges angesprochen, was die Ernährung angeht. Da geht es zum Beispiel dann eben um Vitamin C und Zink, aber es geht auch nochmal um Ballaststoffe, um Probiotika, also das Mikrobiom, ne? Unser Darm unterstützt ja auch das Immunsystem und den sollten wir gesund halten, damit das Immunsystem gut funktioniert. Also genau, das heißt, es geht um die Ernährung, es geht um den Sport und es geht auch nochmal um den Schlaf. Wie sollten wir uns verhalten, damit das Immunsystem möglichst stark in diese etwas unschönere Jahreszeit geht?
Okay, ideale Themen also. Das heißt also, wer gerne nach dem heutigen Gespräch nochmal den einen oder anderen Tipp mehr haben möchte und noch ein paar bildliche Insights haben möchte, dem sei SWR Doc Fischer am Mittwoch um 20.15 Uhr sehr empfohlen. Liebe Julia, mir hat das Gespräch Spaß gemacht. Du hast uns eine ganze Menge Tipps rübergeschoben, wie wir fit und gesund durch die kalte Jahreszeit kommen. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, hat mir auch großen Spaß gemacht.
Ja, und liebe Podcast-Fans, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann teilt das gerne mit euren Freunden, Bekannten und hört regelmäßig mal rein. Ja, und dir, liebe Julia, weiterhin viel Erfolg beim Ausbau deiner weiteren Aktivitäten, wie ich eingangs gehört habe, als Autorin, als Journalistin, als Medizinerin, also ein Stück weit universell medizinisch, journalistisch aufgestellt. Alles Gute.
Ja, genau. Vielen, vielen lieben Dank. Bis bald.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.